Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Eskalation in Syrien. Die Regierungstruppen und die Rebellen kämpfen in der Hauptstadt. Unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer spricht von Bürgerkrieg. Valora im Kaufrausch. Der Kioskbetreiber kauft eine deutsche Kioskkette und wird zu Europas Nummer 2. UBS-Händler vor Gericht. Devisenhändler Ado Boli plädiert auf nicht schuldig. Enttäuscht von vielen tunesischen Asylbewerbern, von seinen Landsleuten, ist Amor Ben Hamida. Wie der Buchautor zwischen Tunesien und Schweizer Behörden zu vermitteln versucht, erzählt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Neuesten und Wichtigsten des Tages in der schnellen Übersicht mit Thomas Fuchs.
Zwei Tage nach dem Unterbruch der arabischen Beobachtermission eskaliert die Lage in Syrien. Laut Angaben von Regierungsgegnern haben die Truppen von Präsident Assad mehrere Vororte der Hauptstadt Damaskus besetzt. Dabei kam es zu heftigen Gefechten. Die Aktivisten berichten von 9 Toten. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldet eine Explosion an einer Gaspipeline nahe der Grenze zum Libanon. Der Schweizer Kioskbetreiber Valora übernimmt die größte Kioskkette Deutschlands, CC. Wie viel Valora dafür bezahlt, wird nicht gesagt. CC hat rund 1300 Verkaufsstellen und einen Umsatz von 450 Millionen Euro. Valora besitzt bereits die viertgrößte deutsche Kioskkette und wird nun zweitgrößter Kioskbetreiber Europas. Der ehemalige UBS-Devisenhändler Kweku Adoboli hat sich vor einem Gericht in London für nicht schuldig erklärt. Ihm wird vorgeworfen, im letzten September einen Verlust von 2,3 Milliarden US-Dollar verursacht zu haben durch nicht genehmigte Handelsgeschäfte. Der Fall führte unter anderem zum Rücktritt von UBS-CEO Oswald Grübel. Der 31-jährige Trader ist wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft. Seither führt die schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA gemeinsam mit den britischen Behörden eine umfassende Untersuchung durch. Diese soll bis Mitte Februar abgeschlossen werden. Die Beschäftigungssituation in der Schweiz ist weiterhin von Unsicherheit geprägt. Zu diesem Schluss kommt das Konjunkturforschungsinstitut KOF der ETH Zürich in seinem heute vorgestellten Bericht. Demnach bleibt der Beschäftigungsindikator negativ. Der negative Stand deutet darauf hin, dass die Beschäftigung in der Schweiz in den nächsten Monaten leicht zurückgehen wird. Davon sind die verschiedenen Branchen gemäß KOF jedoch unterschiedlich stark betroffen. So steige die Beschäftigung im Gast- und Baugewerbe stark an, während sie etwa bei den Versicherungen abnehme. In Brüssel kommen heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu ihrem ersten Gipfel des Jahres zusammen. Sie wollen darüber beraten, wie sich das Wirtschaftswachstum in Europa in Schwung bringen lässt. Zwar ist Griechenland kein offizielles Traktandum, es dürfte aber dennoch zur Sprache kommen. Das Land ringt derzeit mit seinen Gläubigern um einen großen Schuldenerlass. Vor dem EU-Gipfeltreffen bespricht sich die deutsche Bundeskanzlerin Merkel mit dem französischen Präsidenten Sarkozy und dem italienischen Regierungschef Monti. Das öffentliche Leben in Belgien wird durch einen Generalstreik praktisch lahmgelegt. Der öffentliche Verkehr steht weitgehend still. Schulen, viele Geschäfte und Postbüros sind geschlossen. Die drei großen Gewerkschaften hatten zu dem Streik aufgerufen, um gegen die Sparpläne der neuen Regierung zu protestieren. Sie befürchten unter anderem eine Erhöhung des Rentenalters. Um das Staatsdefizit zu verringern, will die Regierung über 11 Milliarden Euro einsparen. Durch ein Erdbeben vor der Küste Perus sind 60 Menschen leicht verletzt worden. Das Beben habe eine Stärke von 6,3 erreicht, teilen die Behörden mit. In der Stadt Ica seien einige Gebäude sowie zahlreiche Telefonleitungen beschädigt worden. Ica war bereits vor 5 Jahren von einem Erdbeben betroffen. Das Beben hatte damals 500 Todesopfer gefordert und die Stadt verwüstet. Der Schweizer Skispringer Simon Ammann macht weiter bis zu den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi. Das teilt Swiss Ski mit. Weil Ammann diesen Winter bisher keine Spitzenresultate erreichte, war verschiedentlich über seinen Rücktritt spekuliert worden. Ammann hat bisher an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. 2-mal wurde er Doppel-Olympiasieger.
Rendezvous. Diese Themen vertiefen wir und fragen, gibt es in Syrien noch einen Ausweg, einen politischen? Noten oder keine Noten bei den Kleinsten in der Primarschule? Der Kanton Zug stimmt ab.
Also ich freue mich, wenn es gute Noten sind und wenn es schlechte Noten sind, nicht so.
Für die ersten 2. Klasse ist es streng, wenn sie schon Noten überkommen, aber für die 3. und 4. kein Problem.
Wir fragen nach. Außerdem, der Stahlkonzern US Steel gibt sein Werk in Serbien auf. Ein herber Schlag für das Land. Präsident Sarkozy will Frankreich eine Schocktherapie verordnen.
C'est une honte, parce que c'est toujours les pauvres qui trinquent.
Sarkozys Vorschlag sei eine Schande. Es treffe immer die Armen, tönt es auf Frankreichs Straßen. Wie umgehen mit tunesischen Asylbewerbern? Wir fragen einen tunesischen Kulturvermittler und Buchautor im Tagesgespräch. Nun weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.005 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.20.57 gehandelt, der Dollar zu 91.92. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint vor allem in den östlichen Alpen noch zeitweise die Sonne, sonst ist es oft bewölkt. Zunächst setzt in der Westschweiz leichter Schneefall ein, gegen Abend fällt auch in den übrigen Regionen zeitweise Schnee. Im Norden werden 2 und im Süden etwa 4 Grad erreicht. Morgen Dienstag ist es beidseits der Alpen wechselnd bewölkt und zeitweise schneit es. Am Mittwoch geht es im Norden mit vielen Wolken und stellenweise etwas Schneefall weiter. In den Alpen und im Süden wird es ziemlich sonnig. Es wird von Tag zu Tag kälter. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte im Norden bei minus 3 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
In Syrien eskaliert die Lage. Nachdem die arabische Beobachtermission abgereist ist und bevor die UNO über das weitere Vorgehen berät, sind die bewaffneten Rebellen in die Hauptstadt Damaskus eingedrungen. Ich fragte unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, wie ernst ist die Lage?
Die Lage ist sehr ernst. Wir sehen eine massive Eskalation in Syrien seit ein paar Tagen. Es wird von Kämpfen berichtet in Homs, in Daraa, in Deir az-Zor und anderen Orten. Und was zu großer Beunruhigung führt bei der syrischen Bevölkerung, ist, dass der bewaffnete Konflikt die Kämpfe nun die Hauptstadt Syriens erreichen, nämlich Damaskus, nach 11 Monaten Aufstand in den östlichen Vororten. Am Stadtrand wird gekämpft oder wurde bis spät in die Nacht gekämpft. Die Rebellen kontrollierten offenbar einige der Viertel und jetzt wurden sie von den Truppen des Regimes vertrieben.
Wie stark sind denn diese bewaffneten Rebellen?
Da auch Militärexperten die Dinge in Syrien nur von außen betrachten können und keine unabhängige Information haben, ist es selbst für diese sehr schwer zu beurteilen, wie stark die Rebellen sind. Aber sie sagen übereinstimmend, die Experten, die sogenannte Freie Syrische Armee, also diese Deserteure, seien nicht zentral organisiert. Das seien lokale Kommandos, die da an verschiedenen Orten aktiv würden. Es sei keine wirkliche Struktur erkennbar und deshalb seien sie für das Regime auch noch nicht eine wirkliche Gefahr. Sie agierten in den Vierteln zum Beispiel, von denen wir jetzt sprechen, am Stadtrand von Damaskus. Dort leben Sunniten und diese Rebellen sind meistens auch Sunniten und haben dort den Rückhalt der Bevölkerung. Auf der anderen Seite aber gelingt es den Rebellen, wie wir nun sehen, den Konflikt nach Damaskus zu tragen, nur ein paar Kilometer entfernt vom Präsidentenpalast.
Wenn diese Rebellen nicht so stark sind, kann man dann davon ausgehen, dass die Kämpfe um Damaskus nicht lang dauern werden?
Das ist schwer zu sagen. Das Regime wird alles daran setzen, um diese Kämpfe zu ersticken, um den großen Aufstand in Damaskus selber zu verhindern. Denn Damaskus und Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens, sind die Pfeiler des Assad-Regimes. Und wenn die zu wanken beginnen, wird es sehr, sehr, sehr schwierig für das Regime. Assad fühlt sich jetzt nicht nur vom Westen verraten und den Arabern am Golf, sondern auch von der Arabischen Liga. Und ich glaube, er wird nun keine Rücksicht mehr nehmen und sehr, sehr hart vorgehen.
Irin Meyer, in der jetzigen Situation, gibt es Ihrer Ansicht nach jetzt noch politisch ein Zurück?
Eine politische Lösung ist sehr unwahrscheinlich. Eigentlich wird sie noch von der Arabischen Liga präsentiert. Sie hat ja diesen Plan des politischen Machtwechsels, also Assad müsse zurücktreten. Aber das Regime lehnt das ab, der Verbündete von Assad, Russland, lehnt das ab. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Regime durch Wirtschaftssanktionen zum Kollabieren zu bringen. Diese Sanktionen wirken offenbar, aber sie treffen vor allem die Bevölkerung und haben bis jetzt nicht bewirkt, dass das Blutvergießen gestoppt wird.
Was heißt das in der jetzigen Situation? Heißt das Bürgerkrieg oder muss da die internationale Gemeinschaft eingreifen?
Ich glaube, wir müssen in Syrien jetzt von Bürgerkrieg sprechen, wenigstens in weiten Teilen des Landes. Andere Gebiete sind noch ruhig, aber es kämpfen Syrer gegen Syrer in einer sehr gespaltenen Gesellschaft, wo die Minderheiten immer mehr Angst bekommen vor der sunnitischen Mehrheit und dem, was nach einem Sturz Assads kommen könnte. Die internationale Gemeinschaft ringt ja seit Monaten um eine Haltung oder einen Ausweg in Syrien. Ich glaube, der Druck auf Russland wird jetzt noch mehr zunehmen im UNO-Sicherheitsrat. Sowohl die Arabische Liga als auch der oppositionelle syrische Nationalrat werden in New York versuchen, Russland auf ihre Linie zu bringen. Die Liga will im Moment noch den politischen Machtwechsel. Der oppositionelle Nationalrat will die Intervention, eine Pufferzone an der türkischen Grenze, das, was andere dann als ein zweites Libyen-Szenario bezeichnen.
Eine komplexe Ausgangslage und Syrien ist ja ein wichtiges geopolitisches Land. Was bedeutet diese Eskalation in dem Kontext?
Es gibt Experten, die sagen, Syrien sei das erste Kapitel im Krieg gegen den Iran. Der saudische König Abdallah, Saudi-Arabien ist der Rivale des Irans in dieser Region. Der saudische König Abdallah hat gesagt, wirklich schwächen könne man den Iran, wenn er Syrien verliere. Das heißt, es geht hier um weit mehr als um das Schicksal von Syrien.
Informationen und Einschätzungen unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer zur Lage in Syrien. Valora, der Schweizer Kioskbetreiber, wird zunehmend zum europäischen Kioskbetreiber. Mit der Übernahme der größten deutschen Kioskkette macht Valora einen großen Schritt auf diesem Weg. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
In der Schweiz kann Valora mit ihren Kiosken kaum mehr wachsen. Im Pressemarkt gehen die Umsätze dramatisch zurück. Kein Wunder, sucht das Unternehmen die Zukunft im übrigen Europa. 1300 neue Verkaufsstellen kommen mit der Convenience Concept, einer Tochter des großen Leckerland-Unternehmens, hinzu und damit etwa eine halbe Milliarde Franken Umsatz. Im deutschsprachigen Europa wird Valora so zum größten Kioskbetreiber mit 2900 Verkaufsstellen. Europaweit auf Platz Nummer 2. Das Unternehmen hat schwierige Jahre hinter sich mit Restrukturierungen und Stellenabbau. Dann hat sich Valora vorgenommen, zum führenden Handelsunternehmen im Bereich der kleinflächigen Verkaufsläden zu werden, mit einem Umsatzziel von 4,8 Milliarden Franken. Dazu sagt Stefania Misteli, Pressesprecherin von Valora.
Ja, grundsätzlich mit dieser Größenordnung sind wir auf gutem Wege, ja.
Auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel. 2010 machte Valora einen Umsatz von 2,8 Milliarden Franken. Mit dem jüngsten Kauf kommt eine halbe Milliarde hinzu. Mehr Kioske und kleinere Läden in Deutschland, das gibt für die Valora-Gruppe Synergien, Skaleneffekte, das heißt Mengenrabatte. Allerdings wird man hierzulande davon nichts spüren.
Auf die Schweizer Kioske per se hat dieser Skaleneffekt keinen Einfluss.
Denn eingekauft werde von Land zu Land unterschiedlich. Einen größeren Gewinn wird Valora vor allem für die eigene Bilanz brauchen, denn dort sieht es gar nicht gut aus. Im Oktober musste das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgeben. Wie düster die Zahlen sind, wird der Kioskbetreiber aber erst im März sagen.
Musik. Mathematik, Lernziel erfüllt, Deutsch, Lernziel teilweise erfüllt oder doch lieber Mathematik 5, Deutsch 4,5.
Ich bin noch gut in der Note und jetzt muss ich mich auch ein bisschen anstrengen, dass wir auch gute Noten haben.
Mir versteht es auch irgendwie besser. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich meine, mit Zahlen hat man ein bisschen mehr Übersicht.
Also mir wäre es eigentlich egal. Es geht für mich beides gut.
Noten zeigen einem ein bisschen besser, wie man es gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn man das 1 hätte, weiß man sofort, ja, ich bin praktisch gerade schlecht gewesen. Und bei einem 6 weiß man, ja, ich habe das Maximum erreicht.
Das sagen sogar Viertklässler, die in diesem Schuljahr zum ersten Mal Noten erhalten. Gut möglich aber, dass ihre jüngeren Kolleginnen künftig früher benotet werden. Denn im Kanton Zug kommen im März gleich 2 Volksinitiativen zur Abstimmung, die Schulnoten schon ab der 1. oder 2. Klasse verlangen. Zentralschweiz-Korrespondenz Beat Vogt über einen Dauerbrenner der schweizerischen Bildungspolitik.
Wenn in Zug zurzeit über Schulnoten diskutiert wird, dann geht es nicht nur um die Primarschule. Es geht um grundsätzliche Zweifel am Bildungssystem. Schulabgängerinnen und Schulabgängern mangle es an den einfachsten Grundkenntnissen, beklagt CVP-Kantonsrat Silvan Hotz, der als Chef einer Zuger Bäckereienkette und Präsident des Gewerbeverbandes mit Lehrlingen zu tun hat.
Ah, das sehen wir bei uns zum Teil ganz einfach, wenn wir einem neuen Lernenden eine Aufgabe geben, dass er ein Rezept abwägen muss. Und das Rezept muss er vielleicht verdoppeln oder 3 oder 4 Mal rechnen. Dann kommt er mit 3 mal 1,7 Kilo Mehl, kommen gewisse Schüler schon an ihre Grenzen.
Dass einige Jugendliche im Kopfrechnen und in der Rechtschreibung weniger gut sind als früher, dies leugnet auch der Leiter des Zuger Berufsbildungszentrums, Urs Brütsch, nicht. Aber
wenn man von der schulischen Seite her schaut, kann man sagen, dass die Jugendlichen leistungsfähiger sind, dass sie heute zum Beispiel eine deutlich höhere Maturitätsquote haben als vor 15 Jahren. Ich denke, es ist eine Tendenz, dass man immer findet, die Jugendlichen leisten zu wenig und werden schlechter als wir waren. Also in dem Sinn halte ich das für ein Gejammer, das der konkreten Tatsachen entbehrt.
Erschwerend sei, dass viele Berufsverbände die Anforderungen an die Jugendlichen hinaufschraubten, aber dass gleichzeitig das Interesse an gewerblichen Berufen zurückgehe.
Viele, die ein Handwerk lernen, machen das vielleicht erst als zweite Wahl, weil sie im KV oder im Informatikbereich nicht genommen wurden.
Und dies bekämen die Gewerbebetriebe zu spüren. Das Gewerbe selber hingegen ortet die Wurzeln des Problems an einem anderen Ort, nämlich in einer zu laschen Haltung der Primarschule. Zu viele schwammige Beurteilungsgespräche anstelle von konkret fassbaren und vergleichbaren Noten, findet der oberste Zuger Gewerbler Silvan Hotz. Die Schüler müssten früher auf Fleiß getrimmt werden.
Mit der Wiedereinführung der Noten ab der 2. Klasse bringen wir die Schüler wieder etwas näher an eine gewisse Leistung, die wir fordern. Ich bin der Meinung, wir müssen vermehrt wieder einen gewissen Druck aufbauen zu versuchen, den Schülern gegenüber.
Bei vielen Lehrerinnen und Lehrern kommt diese Forderung weniger gut an. Judith Stierli zum Beispiel erlebt als Dritt- und Viertklasslehrerin den Übergang zu den Noten immer wieder mit. Dieser gehe einher mit einem verstärkten Wettbewerb unter den Kindern.
Die Kinder wollen immer voneinander wissen, was hast du gehabt? Und für die starken Schüler ist das ein Erfolgserlebnis, ist das motivierend, für die schwachen Schüler eher schwierig. Weil sie schämen sich mit der Zeit, wenn sie nicht bessere Noten erzielen oder erzielen können. Sie ziehen sich zurück. Es wirkt eher demotivierend für sie.
Ganz anders sieht es Benny Riedi, Zuger SVP-Kantonsrat, der sich mit seiner Partei für Noten ab der 1. Klasse einsetzt. Konkurrenz tue den Kindern gut.
Es gibt ein Beispiel, wo sich die Kinder schon im jungen Alter vergleichen, das ist der Sport. Auch dort akzeptiert man die Rangliste, man möchte besser werden. Ich denke, Noten sind motivierend und nicht demotivierend.
Die Kinder selber, sie nehmen es pragmatisch. Wie etwa diese Zuger Drittklässler, die sich schon auf die Noten im kommenden Schuljahr eingestellt haben.
Also ich freue mich, wenn es gute Noten sind und wenn es schlechte Noten sind, nicht so.
Für die 2. Klasse ist es streng, wenn sie schon Noten überkommen, aber für die 3. und 4. kein Problem.
Ganz Serbien ist stolz auf das Stahlwerk in Smederevo. Doch das Werk des amerikanischen Stahlgiganten US Steel ist am Ende. 5.500 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Nun übernimmt der serbische Staat das unrentable Stahlwerk für einen symbolischen US-Dollar. Vor 8 Jahren noch bezahlte der US-Stahlgigant fürs Werk 23 Millionen Dollar. Und er investierte seitdem das Mehrfache in die Modernisierung des Werks. Walter Müller zum günstigen, aber waghalsigen Rückkauf der serbischen Regierung.
Auch in Serbien ist nicht häufig ein Unternehmen mit 5.500 Angestellten für nur einen US-Dollar zu haben. Ein Stahlwerk, das seit 4 Jahren nur noch Verluste macht, Kurzarbeit hat und seine Kapazität nicht einmal zur Hälfte ausschöpft. Schuld daran sind die dümpelnde Weltwirtschaft, die sinkende Stahlnachfrage und die starke Konkurrenz in Asien. Die serbische Filiale soll deshalb stillgelegt werden, signalisierte die Geschäftsleitung von US Steel in Pittsburgh nach Belgrad. Eine schockierende Nachricht für Serbiens Mitte-Links-Regierung. Denn trotz des schlechten Geschäftsgangs erbringt das Stahlwerk 5% der serbischen Gesamtproduktion und 14% am Export. Zudem tobt in Serbien bereits der Wahlkampf für die Parlaments-, Gemeinde- und Präsidentschaftswahlen im Frühling. Einen weiteren Verlust von mehreren tausend Arbeitsplätzen kann sich diese Regierung nicht leisten, wenn sie noch eine Wahlchance haben will. Und schon gar nicht Negativwerbung für den Investitionsstandort Serbien. Das Land ist auf Auslandinvestoren dringend angewiesen. Ungewöhnlich schnell ergreift die Regierung mit der Flucht nach vorn die Initiative und nimmt das Privatunternehmen wieder in Staatsbesitz. Denn US Steel denkt offensichtlich nicht daran, das serbische Werk selber zu verkaufen. Wohl wegen der schlechten Wachstumsprognosen und der befürchteten Rezession in Europa wird in den USA und in Belgrad spekuliert. Serbische Kritiker meinen allerdings, die Regierung habe zu früh Bereitschaft zur Übernahme bekundet und damit das US-Unternehmen vorschnell aus der Pflicht entlassen. Die Pflicht beispielsweise bei einer Schließung die Sozialpläne zu finanzieren. Zudem könne die Regierung ja wohl kaum ein Stahlwerk weltmarkttauglicher machen als die amerikanischen Profis, wird moniert. Dessen ist sich die Regierung von Ministerpräsident Mirko Cvetkovic bewusst. Sie will das Stahlunternehmen so schnell wie möglich weiterverkaufen. Man suche strategische Partner in der Ukraine, Türkei und in Indien. Cvetkovic hofft, bis in 15 Tagen einen Käufer gefunden zu haben. Noch so gerne würde die Bevölkerung von Smederevo diesen Optimismus teilen. Denn die schmucke Kleinstadt an der Donau hängt ganz vom Stahlwerk ab. Als US Steel 2003 den maroden Betrieb übernommen hat, kam in der Stadt neue Hoffnung auf. Seit Monaten aber sind in Smederevo schlaflose Nächte wieder die Regel.
Rendezvous 8:08. Eine eigentliche Schocktherapie verordnete gestern Präsident Nicolas Sarkozy seinem Land, und das auf allen Kanälen. Eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine höhere Mehrwertsteuer sollen Frankreich wieder wettbewerbsfähig machen. Und Sarkozy betonte, er sage dem Land die ungeschminkte Wahrheit, anders als sein sozialistischer Herausforderer François Hollande. Bei den Wählerinnen und Wählern kommen die Vorschläge nicht besonders gut an, wie Rudi Meder auf den Straßen von Paris feststellen konnte.
Es ist ein Kampf um die öffentliche Meinung. Nicolas Sarkozy schickte heute Vormittag seine Offiziere an die Medienfront. Finanzminister François Baroin.
Pour travailler sur la croissance. Et la croissance, elle, en France, a besoin d'un choc positif autour d'un abaissement du coût du travail.
Wir müssen am Wachstum arbeiten, meint er. Frankreich brauche einen positiven Reformschock. Sarkozy will die Unternehmen konkurrenzfähiger machen, indem er sie steuerlich entlastet bei den Sozialabgaben. Im Gegenzug soll die Mehrwertsteuer um 1,6 Prozentpunkte angehoben werden. Die Linke steigt auf die Barrikaden, denn die Mehrwertsteuer wird vor allem von der Mittelschicht und von den Benachteiligten bezahlt. Die Parteisekretärin der Sozialisten, Martine Aubry.
C'est la TVA Sarkozy et on va accroître encore la précarité, la vraie compétitivité.
Das sei die Sarkozy-Steuer, welche die Kaufkraft der Angestellten und ihre Situation noch verschlechtere. Auch der Sozialist Laurent Fabius nennt die Erhöhung der Mehrwertsteuer ungerecht.
La TVA est antisociale, donc TVA Sarkozy injuste.
Sarkozy-Steuer ungerecht, so das schlagwortartige Verdikt. Auch auf der Straße ist viel Skepsis zu spüren.
C'est une honte, parce que c'est toujours les pauvres qui trinquent, c'est toujours la couche moyenne qui... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord.
Der Vorschlag sei eine Schande, seien immer die Armen, welche die Zeche bezahlen müssen. So eine Frau mit einem Regelmantel und einer Einkaufstasche. Es gebe zu viele Minister, dort müsse man sparen. Auch ein pensionierter Mann von großer Statur mit einem Hut auf dem Kopf kann dem Vorschlag nichts Gutes abgewinnen.
On est tous sujettés à la TVA, de toute façon, donc ça augmente encore. C'est l'argent en moins, quoi. Sûr, hein?
Alle müssen Mehrwertsteuer zahlen. Wenn sie raufgeht, dann haben wir weniger Geld in der Tasche, meint er kopfschüttelnd. Auch die Kioskfrau im 15. Arrondissement spürt eine negative Stimmung. Die Leute glaubten nicht, dass das komme. Viele Kunden sagten, der wird doch nicht mehr da sein für die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Sarkozy dürfte es also schwer haben mit seinem Argument, eine höhere Mehrwertsteuer sei nötig, um die Wirtschaft wieder konkurrenzfähiger zu machen.
In 2 Stunden beginnt der nächste Krisengipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Und wieder ist ein großer Wurf angekündigt, um die Euro-Krise in den Griff zu bekommen. Wie so oft in der jüngeren Vergangenheit werden die Akteure an den Finanzmärkten das heutige Handeln der EU-Politiker bewerten und mit dem Daumen nach oben oder nach unten zeigen. Verkehrte Welt, sagt der renommierte Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Paul Dembinski. So sei kein nachhaltiges Wachstum möglich. Das ständige Schielen auf die Finanzmärkte sei fatal. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die Krisen häufen sich. 2008 Subprime-Krise, 2009 Finanz- und Wirtschaftskrise, 2011 europäische Schuldenkrise. Der Gang der Wirtschaft wird ruppiger. Schuld seien die Finanzmärkte, sagt Paul Dembinski, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Freiburg. Sie hätten sich zusehends von der Realwirtschaft abgekoppelt. Früher hätten die Finanzmärkte den Menschen, Firmen oder Staaten gedient. Heute würden sie diese vor sich hertreiben.
Bis zum 80er Jahren, es war klar, dass Finanzmärkte eine Reflexion, ein Bild von Realökonomie sind. Von 90er Jahren, 2000 und so weiter, es ist klarer und klarer, dass die Einfluss geht umgekehrt. So, die Finanzmärkte beeinflussen die Realökonomieaktivitäten.
Die Bäume sind damals schier in den Himmel gewachsen an den Aktienbörsen. Die Finanzbranche boomte und Jahresrenditen von 10% und mehr schienen plötzlich problemlos erreichbar. Die Finanzmärkte zogen die Welt zusehends in ihren Sog. Immer mehr Kapital floss dorthin. Für die Realwirtschaft bedeutete das nichts Gutes, denn die Finanzmärkte agieren hypernervös. Auf und ab, kaufen und verkaufen, Übertreibungen nach unten und nach oben gehören zum täglichen Geschäft und halten die Geldwirtschaft in Schwung. Dabei sind astronomische Summen im Spiel. Behäbig, fast langweilig, präsentiert sich dagegen die Realwirtschaft. Neue, erfolgreiche Produkte sind nicht von heute auf morgen entwickelt und lanciert. Firmen brauchen einen langen Schnauf. Die beiden Sphären laufen also in 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dabei kollidiert die kurzfristige Optik der Finanzmärkte immer öfter mit den langfristigen Bedürfnissen der Realwirtschaft, sagt Paul Dembinski.
Und es gibt Interferenzen zwischen Dynamiken. Und die Probleme der Krise ist, glaube ich, diese Interferenzen zwischen diesen 2 Dynamiken, weil sie sind nicht unabhängig, eine von der anderen.
Die Finanzwelt und die Realwirtschaft laufen also nicht mehr synchron. Deshalb häufen sich die Störungen und die Ausschläge werden immer größer.
Und wenn die Geschwindigkeit von Finanzmärkten an die Realökonomie Druck macht, dann die Realökonomie muss seine Geschwindigkeit adaptieren.
Für die Unternehmen bedeutet das, sie müssen sich dem Takt der Börsen anpassen. Sie finden kaum mehr Investoren, die bereit sind, ihr Geld jahrelang an ein Forschungsprojekt oder an eine Investition zu binden. Mit fatalen Folgen, denn ohne Langfristperspektive lässt sich nachhaltiges Wachstum nicht bewerkstelligen.
Man muss ein wenig mehr Zeithorizont in die Finanzaktivitäten bringen oder man muss zwingen die Finanzaktivitäten in einem längeren Horizont zu handeln.
Um die Finanzmärkte zu entschleunigen, schlägt Paul Dembinski unter anderem Haltefristen für Aktien vor. Investoren, die ihre Papiere jeweils nur kurz halten, müssten eine Art Spekulationssteuer entrichten. Zudem befürwortet er die sogenannte Tobin Tax, eine Umsatzsteuer auf Devisengeschäften. Sein Ziel, die wahnsinnigen Umsätze auf ein gesünderes Maß zu schrumpfen. Mit seinen Thesen bewegt sich der Freiburger Professor abseits der gängigen Lehrmeinungen. Das ficht ihn nicht an, im Gegenteil. Zusammen mit einer interdisziplinären Forschergruppe sucht er eifrig nach neuen Ansätzen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Im neuen Modell würden die Finanzmärkte nicht mehr den Takt vorgeben.
Barbara Witzmann. Punkt 1. Was tun mit Hunderten tunesischer Asylbewerber? Wir fragen den tunesischen Schriftsteller, der seit 40 Jahren in der Schweiz lebt. Gleich im Tagesgespräch nach den neuesten Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
In Syrien eskaliert die Lage laut Regierungsgegnern. In Damaskus seien heftige Gefechte im Gang. Am Samstag hatten sich die arabischen Beobachter vorläufig zurückgezogen. Der Schweizer Kioskbetreiber Valora übernimmt die größte Kioskkette Deutschlands, CC. Valora wird damit zweitgrößter Kioskbetreiber Europas. Der ehemalige Devisenhändler der UBS, Kweku Adoboli, hat sich vor einem Gericht in London für nicht schuldig erklärt. Ihm wird vorgeworfen, mit nicht genehmigten Geschäften einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar verursacht zu haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.